Ich denke mir immer, Kirche ist eine Institution erstmal oder eine Gemeinschaft ist eine Institution, die von Menschen geleitet wird. Menschen machen Fehler, das ist so.
Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu unserem Podcast Jesus und Pizza. Wieder in der Sommeredition, leider diesmal ohne Lara, weil wir in verschiedenen Ländern sind und gerade unseren Urlaub feiern und nicht zusammenkommen können zeitlich. Deswegen dieses Mal wieder eine Sendung nur mit mir. Viele Grüße an Lara, wo auch immer du jetzt gerade in der Sonne schmorst. Aber umso mehr freue ich mich auch, dass ich nicht alleine bin, sondern einen tollen Gast hier habe. Adrian Bonnetzmüller. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist bereit für den tollsten Podcast ever.
Hi Micky, ja, vielen Dank für die Einladung erstmal und Mai als Pfadfinder ist mal allzeit bereit, also let's go.
Oh genau, Pfadfinder, das wird eine der vielen Themen sein, zu dem wir kommen werden. Adrian, man kann ihn jetzt leider nicht sehen, ist ein sehr attraktiver junger Mann. Ich will gar nicht fragen, wie alt er ist, ich vermute mal unter...
Zwischen 18 und 22.
Okay, sehr, sehr jung,
ist okay,
aber ein bisschen älter, aber schon viel erreicht. Und wenn man Adrian nicht kennt... dann oder nicht ganz genug kennt, dann fragen die Leute, ist es der, der mit dem Motorrad oder ist es der, der nach Tschernobyl mit dem Motorrad gefahren ist? Und dann weiß man sofort, wer das ist. Und da steigen wir gleich ein. Diese Story wird dir wahrscheinlich für alle Ewigkeiten anhaften und Leute werden dich immer danach fragen. Du bist tatsächlich mal mit dem Motorrad in die Ukraine nach Tschernobyl gefahren, oder?
Ja, ganz richtig. Das war eine relativ spontane Sache tatsächlich. Also ich habe, es war 2005 und ich hatte noch gar nicht so große Sommerpläne und habe dann über meine beste Freundin, deren Cousin, eine Einladung bekommen auf eine ukrainische Hochzeit. Und wer ein bisschen die Osteuropäer, sage ich mal, kennt, die wissen, feiern können die und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und ich habe dann einen Kumpel gefragt, den Henry, ob der auch Bock hat mitzufahren. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir fliegen nicht mit dem Flugzeug, wir fahren nicht mit dem Zug oder mit dem Auto, sondern wir fahren natürlich mit dem Motorrad. Und sind dann auf der Reise, sage ich mal, auch auf die Idee gekommen, hey, warum denn nicht auch einen der gefährlichsten Orte der Welt besuchen?
Hat sich aber herausgestellt, dass der Ort gar nicht so gefährlich ist, wie man immer denkt, oder?
Das kommt jetzt voll auf den, auf den Standpunkt an, wo man steht, sage ich mal. Man kann grundsätzlich Tschernobyl besuchen. Es ist gerade eine riesige Einnahmequelle für die Ukraine tatsächlich. Also die haben da eine richtig touristische Sache auch draus gemacht. Das klingt jetzt erstmal nach Katastrophentourismus, was es in einem gewissen Maße ja natürlich auch ist. Aber es war höchst informativ, der Tag. Also ich war einen Tag dort von früh bis spät nachmittags. Nicht direkt mit dem Motorrad, weil das ist immer, es ist ein militärisches Sperrgebiet, also man darf dort nicht mit dem Motorrad oder privat reinfahren, würde ich auch keinen empfehlen, aber man kann eben eine Tour buchen und unser Tourguide, der hat uns alles über Tschernobyl erzählt, alles über den Vorfall, über die Nachwirkungen, was dort jetzt abgeht und es war höchst informativ und ich kann es tatsächlich nur empfehlen.
Also jeder, der sich Gedanken darüber macht, und mein erster Gedanke war auch der, wenn du da reingehst, da kommst du doch verstrahlt raus. Das ist doch automatisch so. Ist aber nicht, oder?
Also im Endeffekt umgibt uns Strahlung ja tagtäglich, jederzeit, eigentlich überall. Ne? Aber vergleichbar ist so ein Tag in Tschernobyl mit, wie wenn man jetzt in München in den Flieger einsteigt und nach New York fliegt, also mit so einem Interkontinentalflug. Dort ist die Strahlung im Flugzeug ist auch erhöht.
Okay.
Und dort kriegt man quasi auch eine gewisse erhöhte Strahlendosis während dem Flug dann mit. Und so ist es in Tschernobyl auch. Ja, es gibt total verstrahlte Orte in Tschernobyl, die man auf keinen Fall ohne Schutzausrüstung betreten darf und auch eigentlich mit Schutzausrüstung, wenn möglich, nicht betreten soll. Aber grundsätzlich spricht erstmal nichts dagegen, sich dort aufzuhalten, sage ich mal. Es gibt dort tatsächlich auch noch eine Kommune von Menschen, ich glaube, es sind 150 ungefähr, die dort noch wohnen, sage ich mal, in der Zone, ja, die dort beheimatet haben und gesagt haben, hey, wir wollen nicht weggehen, wir bleiben weiter in diesem inzwischen ja seit Jahrzehnten ja militärischen Sperrgebiet, sage ich mal. Ja.
Ah, das wusste ich nicht, tatsächlich. Generell, auf Reisen scheint ja so deine Leidenschaft zu sein. Also wer auf deinem Instagram-Account unterwegs ist, Da sieht man jetzt nicht nur schöne Fotos, sondern auch exotische Orte. Gibt es so einen Favoriten von dir, wo du sagst, das war meine beste Reise, die ich hier hatte?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil jede Reise hat natürlich irgendwie was Besonderes, aber das ist jetzt auch so eine Standardaussage, sage ich mal. Also ich mache es immer so ein bisschen mit den Menschen, mit denen ich unterwegs war, abhängig und die Leute, die ich dort getroffen und kennengelernt habe. Also ich bin jemand, der gerne reisen geht und dafür ein bisschen auf den Urlaub verzichtet. Also ich mache meine Urlaube auch ein bisschen spannend. Also wie gesagt, Ukraine kann man bestimmt auch wunderbare, schöne Orte besuchen. Ich habe mich halt auf das Spannende konzentriert. Und so ist es bei meinen anderen Reisen auch. Also das letzte große vor Corona, was ich gemacht habe, war auf Bali, sage ich mal. Das ist dort hängen die ganzen Influencer rum. Also ja, muss man wissen, ob man da dorthin möchte. Aber wir sind dort mit einem Einheimischen 2 Wochen rumgereist und das war super cool. Also wir waren wirklich an den Orten, wo sonst keiner hingeht, die natürlich vielleicht nicht wunderschön sind, aber wo man die Kultur kennenlernt, wo man Leute kennenlernt, wo man einfach an Orte kommt, wo davor, ja, die Westeuropäer vielleicht noch nicht so waren. Ja, und das ist so meine Art zu reisen, irgendwie wirklich mit den Leuten vor Ort, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen. Und das ist, von dem her, sage ich mal, hat jede Reise, ich suche aktiv danach, okay, und jede Reise hat ihren Charme. Also wir waren auch in Kanada und haben uns einen Camper gemietet und sind dort so mit den Leuten in Kontakt gekommen, haben dort natürlich auch wunderbare Sachen gesehen. Sage ich mal, in Europa, die Europareisen, die ich gemacht habe mit dem Motorrad, auch als wir in die Ukraine gefahren sind, es war immer abhängig eigentlich von den Leuten, denen man begegnet. Okay, okay. Und das ist so, deswegen.
War das dein erster Osteuropa-Besuch und hat sich dein Bild von Osteuropa oder den Osteuropäern verändert nach dieser Reise?
Also mein erster Osteuropa-Besuch, der liegt schon ein bisschen länger zurück. Das war 2009, glaube ich. Da bin ich nach Rumänien gefahren. Und das war schon erstmal, also da sind wir wirklich in die Karpaten zum Wandern gegangen und ein bisschen abseits der großen oder größeren Städte gewesen. Und das war schon, wenn man es noch nie erlebt hat, schon so ein kleiner Kulturschock, sage ich mal. Ja, klar, im sauberen Deutschland mit perfekten, tollen Straßen. Und dann fährt man ins Hinterland nach Rumänien, wo die Infrastruktur natürlich noch nicht die Qualität hat, wie jetzt bei uns oder so. Das war schon ein Schock. Aber Ukraine, sage ich mal, ja, ich habe ungefähr gewusst, auf was ich mich einlasse. Und ich persönlich mag das gerne, weil es halt echt ist. Ja? Von dem her bin ich nicht so leicht zu schockieren, sage ich mal. Also man kann mich schon schockieren. Ich war auch in Indien, ja, das war eine super klasse Reise. Aber ich meine, ich habe auch ungefähr gewusst, auf was ich mich einlasse. Und ich glaube, darum geht es, dass man möglichst vorurteilfrei auch irgendwie diese Länder bereist.
Ja. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten und wenn es um Osteuropa kommt, dann kommt sehr schnell dieser Begriff der Russe. Ja? Mhm. Und als wäre das so ein Überbegriff für alle Menschen, die östlich von Deutschland kommen. Deswegen dachte ich, die Leute sind manchmal überrascht, also wie herzlich oder warmherzig die Leute dort sind.
Ja, und auch immer so die grimmigen. Ja, wie vielfältig es dort ist. Also es ist so, gerade im Moment darf man gar nicht irgendwie, wenn man sagt, man fährt in die Ukraine, sagen, ich fahre da Richtung Russland oder so, weil es ja ganz heißes Eisen gerade im Moment. Also war es damals auch schon 2015, da ist ja der Krieg gerade losgegangen, ja genau. Mhm. Und von dem her, hey, und ich denke auch selbst, wenn man sagt, man fährt wirklich nach Russland, das ist auch dort. Also ich denke, wenn man am Schwarzen Meer ist oder ob man im tiefsten Sibirien ist, dass es zwei total unterschiedliche Welten sind, ja, und genau. Aber ich sag mal, um diese Länder zu bereisen, glaube ich, man muss schon so ein bisschen den Charme des damaligen Ostblocks muss man schon mögen und ich mag das total. Also ich bin totaler Sozialismus-Fan und interessiert, was damals abgegangen ist und ja, finde es eine ganz krasse Sache irgendwie, ja.
Nun bist du mit Widrigkeiten im Reisen ja schon erprobt. Du hast es angedeutet am Anfang, du hast eine Pfadfinderseele. Erklär uns doch mal für die Zuhörer, die wahrscheinlich mit Pfadfindern nicht viel zu verbinden können. Und Pfadfinder haben leider Gottes im ländlichen Bereich hier, zumindest in Bayern, was ich jetzt gehört habe und Menschen ins Gespräch kommen, nicht den besten Ruf aus irgendeinem Grund. Ja, also dort wird von exzessiven Feiern gesprochen und so weiter. Ja. Genau. Nun bist du seit klein auf Pfadfinder. Kannst du uns mal ein bisschen in diese Welt reinnehmen? Wie kommst du dazu, beziehungsweise was macht es aus, Pfadfinder zu sein?
Also so mal eins vorweg, die Pfadfinderei, das ist eigentlich die größte Jugendorganisation der Welt. Also wenn man alle Pfadfinder zusammennimmt, das macht so die größte das größte Feld in der Jugendarbeit aus. Ich selber bin durch meine Kirche, durch meinen Onkel damals, der uns kleinen Pfadfinder damals noch mit 6 Jahren, glaube ich, habe ich angefangen, da quasi eine kleine Gruppe in der Ortsgemeinde aufgebaut hat, wieder neu aufgebaut hat eben. Und seitdem bin ich dabei und bin tatsächlich begeistert. Und ich glaube, bei den Pfadfindern, und das ist was, das wirklich super wertvoll ist, ist, glaube ich, so der oberste Punkt, dass man dort wertfrei erstmal aufgenommen wird, reinkommen kann, so wie man ist. Und ja, dort Sachen erleben kann, die man sonst im Alltag vielleicht einfach nicht erlebt, ja, so an einem vorbeigehen, die man in der Schule auch nicht lernt, Freundschaften knüpft, die wirklich lange, lange andauern. Man findet dort Freunde fürs Leben und man erlebt dort Sachen, die einen wirklich fürs spätere Leben auch prägen. Und zwar ganz, ganz massiv und intensiv, sage
ich. Hast du da konkrete Beispiele? Ich meine, also was bekommt denn so ein Pfadfinder mit durch seine Pfadfinderkarriere hindurch?
Ja, also das Spannende sind natürlich die Lager oder die Fahrten oder die Wanderungen, die man so macht, die Aktionen. Ja, also eine große Pfadfinderaktion war eben, dass wir da nach Rumänien zum Wandern gegangen sind. Aber so, ich sag mal so, der normale Durchschnittspfadfinder bei uns in unserem Gruppenverband, wir haben eine große Pfadfinderaktion, das ist die Sternwanderung, die ist einmal im Jahr. Und dort ist es so, man beginnt mit einem Anfangslager und wandert dort dann 4 Tage zu einem Abschlusslager, wo man 600 andere Pfadfinder und Pfadfinderinnen trifft. Und auf diesem Weg, da passieren so witzige, coole, spannende, abenteuerliche Sachen. Du weißt quasi am Morgen noch nicht, wo du am Abend schläfst. Du bist total wetterabhängig, du bist super abhängig von den Leuten, ob dir die weiterhelfen, also die Leute vor Ort, durch die Ortschaften, die du gehst. Und das ist als kleiner Junge, sage ich mal, ist es eine super spannende Sache, bei einem Bauern in der Maschinenhalle zu schlafen oder mal in einem Wald zu pennen. Und dann fängt es in der Nacht zu regnen an. Dann musst du erst mal gucken, hey, wie halten wir uns trocken? Und auch, dass der Weg nicht vorbestimmt ist, dass man wirklich als Gruppe entscheidet, hey, jetzt ist es heiß, wir suchen uns den nächsten Bach und springen da rein. Und das ist super cool. Und ich denke, das sind so Sachen, die fehlen den Kindern und heutigen Jugendlichen so ein bisschen, dass man wirklich diese Abenteuer auch erlebt. Und das ist was, das kann man bei den Pfadfindern ganz aktiv, sage ich mal, noch erleben. Ja.
Ich habe 3 Kinder und alle 3 Kinder sind bei den Pfadfindern. Ich habe leider das verpennt als Kind und Jugendlicher und habe im späteren Alter nicht so den Zugang dazu gefunden. Muss auch sagen, wurde auch manchmal gehänselt von Pfadfindern, weil ich nicht diese Expertise hatte, ja, und lieber im Hotel geschlafen habe und nicht im Schlafsack.
Ein Hotel hat auch seine Vorzüge, das darf man, möchte ich gar nicht sagen. Ja,
aber die Kinder, meine Kinder, erzählen nur die besten Geschichten von Pfadfinderei tatsächlich. Also die können mit Messern umgehen, mit Streichhölzern, wissen, welche Bäume was sind, Tiere. Also ist der Wahnsinn, was man dort auch...
Ja, und das ist so wichtig, was du ansprichst, weil Kindern auch was zutrauen, ja, Kindern zuzutrauen, mal 10 Tage in der Gruppe ohne die Eltern unterwegs zu sein. Wo gibt's das, ja? Und auch mit Leitern, die da Bock drauf haben, die wirklich diese Abenteuer dann auch ermöglichen, ja? Und wie gesagt, das tust du bei einer Klassenfahrt oder so, erlebst du sowas nicht. Das ist bestimmt auch cool und schön, aber das ist halt bei den Pfadfindern schon ein ganz, ganz toller Punkt, sage ich mal.
Nun, ist ja hochinteressant. Also du bist ein Mann, der die halbe Welt bereist hat. Dann hast du sowas Exotisches wie die Pfadfinderei. Würde man jetzt nicht unbedingt drauf kommen sofort. Du hast nebenbei noch eine Firma, würde ich mal sagen, also Ein-Mann-Firma, Adrian Bo Design. Dazu werden wir später kurz mal was sagen. Aber wenn ich jetzt Leute fragen würde, wenn sie raten würden, was du von Beruf bist, ja, ich wette, die allermeisten würden nicht auf deinen Beruf kommen. Die würden sagen, der ist ein Businessmann und der sucht irgendwie Ausgleich irgendwie in den weiten Reisen oder keine Ahnung.
Macht was mit Bitcoins oder so.
Genau, ja, genau. Und sucht da. Kannst du sagen, was du vom Beruf bist?
Kann ich schon sagen. Also ich sag mal, ich denke, wenn man mich so sieht, würde man, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, mich vielleicht gar nicht so falsch einordnen. Also ich arbeite im sozialen Bereich, ich bin Erzieher und leite einen Kindergarten. Genau. Und das mache ich hier bei uns im Ort. In Ebersberg ist die größte Einrichtung dort mit 100 Kindern. Ebersberg ist jetzt nicht so eine Riesenstadt. Genau, und ja, das mache ich und das macht super viel Spaß, ist total anstrengend auch, aber man weiß wirklich am Ende des Tages, was man gemacht hat, definitiv.
Wie um alles in der Welt, und ich ziehe alle Hüte, die ich habe, vor dir und allen Erziehern und Erzieherinnen in ganz Deutschland, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie anstrengend dieser Beruf ist. Der mag auch schön sein und toll und erfüllend, nur vom Zuschauen finde ich das extrem anstrengend, allen Bedürfnissen von 100 Kindern irgendwie gerecht zu werden. Wie bist du auf die Idee gekommen, das überhaupt zu werden?
Das ist eine längere Geschichte tatsächlich, aber ich versuche sie kurz zusammenzufassen. Ich habe damals eine Ausbildung als Baumaschinenmechatroniker bei Volvo gemacht. Also was komplett anderes, was Handwerkliches. Dort habe ich den Henry auch kennengelernt, mit dem ich dann mit dem Motorrad in die Ukraine auch gefahren bin. Und ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, habe dort dann als Geselle auch gearbeitet in dem Unternehmen, aber habe immer gewusst, hey, das ist definitiv nicht das, was ich erstens gut kann und was mir wirklich Spaß macht und was mich erfüllt. Und zu meiner Zeit, ja, muss ich jetzt schon sagen, gab es noch den Zivildienst und ich bin wirklich total froh drum, dass es den damals noch gab. Und ich wurde quasi einberufen und für mich war klar, ich gehe nicht zum Bund, ich mache Zivildienst. Und dann hat mir meine Mama eine Anzeige aus der Zeitung ausgeschnitten, hey, die suchen da bei Malteser Fahrer für den Fahrdienst, für Dialysefahrten, Krankenhausfahrten, alte Menschen rumkutschieren, Kinder in Kindergarten fahren und in die Schule fahren und so Geschichten. Und dann habe ich mich dort beworben und war cool. Und dann war ich da ja ein gutes halbes Jahr als Fahrer eingestellt, sage ich mal, oder verpflichtet, so muss man ja sagen. Und dann hat meine Chefin irgendwann auch gemerkt, weil man lernt sich natürlich kennen, hey, ich bin bei den Pfadfindern, ich habe selber dort schon eine Gruppe dann auch geleitet zu der Zeit, und hat gefragt, du, hast du mal Lust, in die Schulbegleitung einzuschnuppern und einen Kollegen da zu ersetzen? Und ich so, ja, Schulbegleitung klingt gut. Und dann war ich 2 Wochen bei einem Erstklässler, den ich begleitet habe, der kam auch aus der Ukraine tatsächlich. Und bei dem musste man einfach nur gucken, dass der nur seine Brotzeit isst. Den musste man nicht unterstützen in der Schule, da musste man nur gucken, der durfte nur seine Brotzeit essen, weil der höchst allergisch war und Schaden in der Leber auch schon hatte und so. Und dann ging es weiter. Dann hat sie gesagt, hey, volles gute Feedback bekommen. Hast du Bock, nochmal in die Schulbegleitung zu gehen? Dachte mir, ja, waren coole 2 Wochen. Und dann bin ich in eine Einrichtung für behinderte Kinder und Jugendliche eingesetzt worden in München. Wie ist es denn? Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Und dort war ich auch als Schulbegleiter in einer Tagesgruppe mit 10 Kindern. Und das war krass am Anfang. Also wenn man noch nie mit behinderten Menschen gearbeitet hat, dann ist es schon erstmal, da hat man krasse Berührungsängste. Ja. Man ekelt sich, muss man einfach sagen, wie es ist. Und das muss man, glaube ich, erstmal überwinden, sage ich mal. Das muss man runterschlucken. Und das habe ich gemacht. Ich habe dem Ganzen eine Chance gegeben, auch wenn es anstrengend war. Und habe aber dann nach der Woche schon gemerkt, boah, das war irgendwie richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten eine total coole Woche mit den Kids irgendwie. Und im ICP in München, so hieß es genau. Dann war ich insgesamt 2 Monate dort und war wirklich der glücklichste Mensch auf Erden. Es hat so viel Spaß gemacht, mit den Kindern und Jugendlichen dort zu arbeiten. Zu sehen, dass sie so dankbar sind, dass du auch da bist, dass du sie so annimmst, wie sie sind. Ja, weil ganz viele Menschen, ja, wenn sie einem Menschen mit Behinderung begegnen, die fallen dann sofort in diese Mitleids-Ding rein irgendwie. Das ist überhaupt nicht nötig. Die wollen genauso lachen, die wollen genauso am Leben teilhaben. Und man kann da ganz ohne Hemmungen an diese Sache rangehen und die genießen das. Und das hat mir gezeigt, hey, ich bringe da was mit, was Menschen was gibt. Und ja, habe mich dann entschieden, die Ausbildung zum Kinderpfleger zu machen nach dem Zivildienst.
Aber waren das alles körperlich behinderte Kinder oder auch geistig behinderte? Oder?
Das war komplett unterschiedlich. Also es waren gemischte Gruppen, Pflegestufe 1 bis 3. Also wir hatten einen Jungen, der hat sogar seinen Führerschein gemacht auf Automatik. Und wir hatten aber auch Kinder, die wirklich körperlich und geistig betroffen waren, sage ich mal, dass die mit einer Sonde ernährt werden mussten. Also da war alles dabei in dieser Gruppe. Ja, also auch mit Wickeln dann und wie gesagt mit Sonde ernähren und genau. Also
auf sowas ist man nicht vorbereitet, oder?
Ich wurde nicht vorbereitet, also ich wurde eigentlich, sage ich mal, grundsätzlich jetzt im pädagogischen Bereich immer ins kalte Wasser geschmissen, aber ich bin heilfroh drum tatsächlich gewesen und war so glücklich während dieser Zeit, das zu machen können und dort aushelfen zu können. Und ja, das ist einfach so, da muss man lernen, das hilft nichts. Ja.
Das ist der Wahnsinn, das fällt mir immer wieder auf, auch wenn ich mit Familien zusammen bin, die Kinder haben, die so betroffen sind. Man kann über Deutschland sagen, was man will, aber was es für Einrichtungen und Möglichkeiten und Hilfsbereiche gibt, das ist der absolute Wahnsinn. Von Schulen, Pflegeeinrichtungen, Spielgruppen. Ja. Also da muss man viel, viel suchen auf der Welt, um so ein Netzwerk zu finden, dass und also ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die dort sich aufopfern und arbeiten. Nun seid ihr Erzieher, Kinderpfleger, Kinderbetreuer, also hoffnungslos unterbezahlt, würde ich mal sagen. Also im Vergleich zu Wirtschaft oder zu Big Business. Also ich weiß es hier von meiner Stadt oder Ortschaft, wo ich wohne, dass dann Leute, Erzieher, dann halt ins nächste Dorf ziehen, in die nächste Einrichtung, weil es halt dort 100 Euro mehr Bonus gibt und so weiter, weil das dann schon einiges ausmacht. Wie erklärst du dir, dass soziale Berufe in der Gesellschaft nicht die Anerkennung finden, zumindest monetär, wie wirtschaftliche Berufe?
Ganz, ganz einfach in einem Satz gesagt, wir produzieren nichts. Ja? Wir stellen nichts her, was wir teuer verkaufen können. Ja. Das ist so, ich glaube mal, die grundlegende Sache, die bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen falsch fokussiert ist, sage ich mal. Ja. Also ich beschwere mich tatsächlich jetzt nicht über mein Geld. Gut, ich bin jetzt Leitung, verdiene natürlich ein bisschen mehr als jetzt der normale Erzieher, wobei ganz großer Unterschied ist es jetzt auch nicht. Ich sage halt immer, man entscheidet sich, in einem gewissen Bereich zu arbeiten. Und der soziale Bereich ist bekannt dafür, dass man dort eher nicht reich wird, sage ich mal. Aber er ist auch bekannt dafür, dass, wenn man das mit Leidenschaft macht, wirklich einen Job hat, der brutal erfüllend ist, der einen wirklich glücklich macht, der natürlich auch, wie du sagst, anstrengend ist, aber der eine gewisse Sinnhaftigkeit hat. Ja? Und das ist für mich mehr im Fokus, als zu sagen, ich kriege 200 oder 300 Euro mehr im Monat. Ich sage mal, natürlich sollte da noch einiges passieren, wobei ich jetzt auch sage, rückblickend gesehen ist auch schon einiges passiert bei unserem Gehalt, sage ich mal. Okay. Ja. Ich sage mal, es ist immer leicht, sich zu beschweren, aber ganz viele Erzieher, Erzieherinnen wissen halt auch nicht, dass man auch, wenn man irgendwo angestellt ist und nach Tarif bezahlt wird, bestimmte Sachen aushandeln kann. Das habe ich immer gemacht und deswegen, ja, ist es okay, sage ich mal. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist ein Beruf, den sollte man aus Leidenschaft machen und nicht wegen der Kohle. Ja,
wenn man Idealist sein.
Genau, ja, ein bisschen schon, ja.
Jetzt, ich bin froh, jetzt da quasi einen Profi-Pädagogen in der Leitung zu haben. Ich bin Vater von 3 Kindern und ich muss zugeben, meine Frau und ich arbeiten sehr intuitiv aus dem Bauch heraus. Ob das immer richtig ist, weiß ich nicht. Versuch dich mal zu erinnern, als du ein Kind warst und du erzogen wurdest von deinen Eltern oder von dem Umfeld. Und wenn du jetzt auf die Kinder von heute schaust und ihre Eltern, hat sich da etwas verändert in der Zeit?
Also ich hoffe, sag ich mal. Also klar, die Welt, unsere Gesellschaft hier in Deutschland, in Bayern, bei uns in Ebersberg, ja, ist ja ständig im Wandel. Und natürlich hat sich viele Sachen verändert. Also ich war selber nur ein Jahr im Kindergarten, habe relativ wenige Erinnerungen an die Zeit im Kindergarten. So eine Erinnerung ist, dass sich die Erzieher, wir haben einen Ausflug gemacht mit einer anderen Einrichtung und irgendwas hat nicht gepasst oder wir sind nicht als erstes dran gekommen und dann haben die sich angeschrien, die Erzieher. Also das ist so meine Erinnerung an den Kindergarten, ganz toll, ja. Und es ist halt, also die Kinder gehen jetzt viel länger in den Kindergarten, also meistens schon mit 2,5, 3, davor ganz oft schon in die Krippe. Und ich sag mal, die werden schon, bis die in der Schule sind, sind die schon manche ihr ganzes Leben, ja, und die meisten zumindest ihr halbes Leben durch Pädagogen und Pädagoginnen begleitet worden. Und das ist, glaube ich, das hat sich in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, massiv gewandelt. Ja. Es war im Osten von Deutschland, war das damals schon ein bisschen weiter verbreitet. Da kommt auch, die hatten damals schon Krippen und so, was es bei uns vor der Wende, sage ich mal, überhaupt nicht gab. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und ich meine, so im Verhalten von den Kindern und Jugendlichen, klar ist es auch anders. Die haben heute ganz andere Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt mal in die ins Schulkindalter schaue, die organisieren sich in WhatsApp mit den Hausaufgaben und so, die Möglichkeiten hatten wir gar nicht. Ja? Mhm. Und natürlich hat sich da auch in der Freizeitgestaltung und so einiges verschoben. Aber grundsätzlich bin ich jetzt kein Fan davon zu sagen, früher war alles besser, früher war die Kindheit irgendwie abenteuerlicher und Ding und spannender oder besser. Das würde ich jetzt pauschal nicht sagen. Also ich sage immer, man muss halt das Beste draus machen. Und was natürlich schon der Fall ist, es gibt heute viel mehr Möglichkeiten, sich abzulenken und Kinder halt abzustellen. Früher gab es den Fernseher, heute gibt es Handy, Tablet, Fernseher, Computer, Pipapo, Spielekonsolen, keine Ahnung. Ja. Das ist natürlich schon, das hat sich schon geändert. Ja.
Ist ja ein hochempfindliches Thema, interessanterweise, wenn, das höre ich ganz oft, wenn Eltern Kinder im Kindergartenalter haben, und dann die Frage gestellt, gibst du dein Kind auch ab? Ja, also es gibt eine Reihe von jungen Eltern, die ganz schlechtes Gewissen haben, die es gar nicht so offen äußern, so, weil so da haftet so ein bisschen die Idee da an, man gibt das Kind ab, um sich irgendwie, keine Ahnung, was zu machen, Wellnessen zu gehen oder so. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann so die Gegenposition, man isoliert das Kind vor der Gesellschaft, man verwehrt ihm Freundschaften, soziale Kontakte und so weiter. Also ich habe schon an einigen Diskussionen teilgenommen, nicht aktiv, sondern zugehört, wo sowas auch also emotional werden konnte, so ein Gespräch. Angenommen, da stehen sich jetzt zwei Eltern gegenüber, die so zwei verschiedene Grundausrichtungen haben. Kindergarten ist Abschiebestation oder Kindergarten ist Sozialisierungsparadies. Wie würdest du dich positionieren oder wie würdest du dort versuchen zu vermitteln?
Na gut, da ich aus Überzeugung in dem Kindergarten oder in meinem Kindergarten auch arbeite, sage ich natürlich, ist Kindergarten in erster Linie Sozialisierung. Wir sind eine Bildungseinrichtung. Das ist immer was gar nicht so gesehen wird, so, ja, im Kindergarten, da spielen die und schön und nett, aber nein, wir sind eine Bildungseinrichtung, ja, wir sind keine Schule, wir sind einem anderen Ministerium untergestellt, sage ich mal, aber wir sind trotzdem eine Bildungseinrichtung. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, klar, wenn du in einem Ort wohnst, wo ein Kindergarten ist, der einen schlechten Ruf hat, der einfach vielleicht leider irgendwie schlecht ist, wo die Pädagogen schlecht arbeiten oder unmotiviert sind, würde ich mein Kind da auch nicht unbedingt hingeben wollen, ja. Aber ich denke grundsätzlich, also ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, gibt es in jeder Einrichtung Pädagogen und Pädagoginnen, die wirklich mit Herz arbeiten. Und klar, warum soll man das Kind dann nicht abgeben, ja, hingeben? Dort, ich sag mal, ein Pädagoge im Kindergarten hat ja viel mehr Möglichkeiten der Bildung, der Betreuung und so weiter, weil da einfach viele andere Kinder da sind und gemeinsames Lernen auch so eine wichtige Sache ist. Deswegen würde ich schon sagen, klar, wenn du dein Kind, wenn es dir möglich ist, dein Kind zu Hause zu betreuen und du das für dich und dein Kind möchtest, warum nicht? Aber jemandem vorzuwerfen, du gibst dein Kind im Kindergarten ab, weil, keine Ahnung, weil du überfordert bist oder deine Ruhe haben möchtest oder so, das ist inzwischen, glaube ich, bei den aller wenigsten Eltern, sage ich mal, der Fall. Bei den meisten ist es einfach so, da sind beide berufstätig.
Ja, genau.
Da gibt es nicht viel andere Möglichkeiten und es ist auch völlig in Ordnung. Also aktuell ist es bei mir so, und das habe ich jetzt, erlebe ich so auch das erste Mal so wirklich, dass die neuen Kinder, die 2,5, 3 Jahre sind, richtig, richtig Lust haben, in den Kindergarten zu gehen. Die durften einen Tag bei uns hospitieren, 1-2 Stunden, und die gehen jedes Mal vorbei und gehen schon zur Tür und möchten dort hin. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, hey, da haben wir richtig cool vorgelegt, da haben wir denen was geboten, da sind wir gleich auf Beziehungsarbeit gegangen und wo ich sage, hey, der Kindergarten soll ein Ort sein, wo Kinder wirklich hin möchten, wo sie vielleicht dann auch erstmal gar nicht nach Hause möchten, ja, wo sie was erleben, wo sie Freunde finden, ja, gebildet werden und sich entwickeln können einfach.
Ja, ich gebe ehrlich zu, ich glaube, ich persönlich, meine Frau ist da schon anders als ich, aber ich persönlich könnte meinen Kindern nicht die Aufmerksamkeit, also gezielte Aufmerksamkeit und die Möglichkeiten bieten, die so eine Einrichtung bietet, ja. Das wäre jobtechnisch völlig unmöglich, aber auch so vom Mindset unmöglich, da jetzt so mehrere Stunden sich tatsächlich in einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder Dinge zu machen und zu tun. Also ich bin heilfroh, dass meine Kinder durch die Einrichtung gegangen sind hier, wo wir alle sehr zufrieden gewesen sind. Die zweite Diskussion, die oft geführt wird im pädagogischen Bereich, ist die Frage nach Regeln. Ja? Also es gibt so meine Generation und die Ältere, die so ein bisschen nostalgisch die alten Zeiten glorifiziert, ein bisschen ausblendet, was schiefgelaufen ist, gebe ich zu. aber das Gefühl so ein bisschen vorherrscht, dass so die Verhaltensoptimierung, ja, uns etwas gebracht hat und uns zu fähigen Männern und Frauen gemacht hat, die Welt meistern und so. Und die jungen Kinder von heute, ganz plakativ, die dürfen alles, sie dürfen tun, was sie wollen, werden nicht genügend vorbereitet auf die Welt, die eines Tages auf sie einstürzen wird, wenn da der Chef kommt und dich feuert oder so. Das ist jetzt sehr vereinfacht und sehr plakativ gesagt, aber du hast die Idee dahinter verstanden. Wo stehst du in der Frage? Beziehungsweise, wie sehr ist Verhaltensoptimierung, das ist ein blödes Wort, aber mir fällt kein besseres ein.
Erziehung an ein Ziel. Es ist schon Erziehung, ja. Es ist sehr plakativ, hat bestimmt Elemente, sage ich mal, die definitiv wahr sind und die sich natürlich, die früher einfach, wie ich vorhin ja auch gesagt habe, sich verändert haben in der Zeit, die früher anders waren als heute. Also ich bin jetzt jemand, ich bin da vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil ich bin schon jemand, der lässt den Kindern ganz viel durchgehen. Ich bin nicht jemand, der mit Regeln arbeitet, ich bin jemand, der auf Beziehungen arbeitet. Und grundsätzlich ist es leider noch so, dass in der Ausbildung zum Erzieher oder im Pädagogikstudium oder in der Ausbildung zum Kinderpfleger, dort wird diese Beziehungsarbeit noch gar nicht so thematisiert. Ja? Aber du gehst eigentlich, du hast eine Gruppe von 25 Kindern, und du gehst mit jedem von diesen jungen Menschen, gehst du eine Beziehung ein. Ja? Und wenn du das schaffst, wenn du mit jedem Menschen da wirklich eine Beziehung pflegst, die konstruktiv ist, die gut ist, die Spaß macht auch, dann brauchst du gar nicht so viele Regeln. Dann ergeben sich manche Sachen ganz automatisch. Und klar, natürlich lernen die Kinder, wenn man einen Stuhlkreis macht, dann ist man mal still, dann hört man dem anderen mal zu und so weiter und so fort. Aber das sind ja ganz normale Sachen, die wir als Gesellschaft, sage ich mal, für uns rausgearbeitet haben, die für uns dazugehören, die man ja zu Hause doch auch irgendwie ganz unbewusst lehrt und mitbekommt. Und ich habe auch schon in Einrichtungen gearbeitet, wo es ein Regelwerk für den Garten mit 30 Gartenregeln gegeben hat, wo ich sage, sag mal, stimmt ja eigentlich. Das kann sich kein Mensch, also kein Kind merken, das kann sich kein Erwachsener merken. Da sind die Erzieher ja nur am Rummachen und ich denke, red doch mit den Kindern, sag, hey, es ist gefährlich, wenn du die Rutsche raufkletterst, wenn ein Kind runterrutscht, dann tut man sich vielleicht auch mal weh, aber dann weiß man es auch. Dann muss man nicht die Regel aufstellen, ihr dürft nicht die Rutsche pauschal raufklettern, weil ich mit den Rutschen raufklettern ist cool. Ja. Und es ist so ein sensibles Thema bei uns gerade im Kindergarten, weil meine Damen gesagt haben, wir brauchen mehr Gartenregeln. Ich so, nein, brauchen wir nicht, aber wir können mal über Regeln allgemein reden. Wenn du aber in diese Beziehungsarbeit gehst, dann brauchst du diese Kontrolle gar nicht so, weil dann kommen die Kinder automatisch und dann hören die auf dich, weil sie dich einfach mögen. Mhm. Ja, und nicht, weil es irgendwelche Regeln gibt, die dann bestraft werden, wenn man sie übertritt oder so. Also das finde ich ganz schlimm, sage ich mal. Das ist ein pädagogischer Ansatz, der ist überholt. Ja? Aber herrscht halt doch noch in den allermeisten Einrichtungen vor, leider, muss man sagen. Ja.
Ich finde es sehr interessant, dass du von Menschen sprichst immer wieder und nicht nur von den Kindern. Mhm. Habe ich so noch nie gehört. Ja, also die kleinen
Kinder leider,
schon als Menschen zu sehen und nicht nur als Kinder. Ich habe bei, was dein Instagram-Status oder Facebook, ich weiß es nicht, da habe ich mal gesehen, dass du ein Foto von einem alten Mann gepostet hast, Schwarz-Weiß-Fotos. Janusz Korczak, genau, das war eine der krassesten Figuren aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Warschauer Pädagoge, der ein Waisenhaus dort geleitet hat. Ich bin letztes Jahr dort gewesen und habe mir das angeschaut. Interessant.
Ah, cool, ja, muss ich noch machen, unbedingt.
Ja, ist leider Gottes generell, was Zweiten Weltkrieg angeht, ist Polen jetzt nicht so der Weltmeister in Erinnerungskultur und sowas. Da muss man schon genau hingucken und suchen. Jedenfalls ist eine hochinteressante Geschichte. Janusz Korczak heißt ja, man kann es googeln. Ein Mann, der bereit gewesen ist, mit seinen, in Anführungsstrichen, Kindern dann auch sich deportieren zu lassen, um sie nicht alleine zu lassen. Was begeistert dich so sehr an diesem Mann oder überhaupt an so einer Figur?
Das ist ein super sensibles Thema bei mir. Ich habe meine Abschlussarbeit über ihn geschrieben und muss tatsächlich sagen, die ist sehr, sehr, sehr gut bewertet worden, weil ich dieses Thema, ich habe es nicht bearbeitet, sage ich mal, weil ich eine Abschlussarbeit abgeben musste, sondern weil es mir wirklich so krass ans Herz gewachsen ist und weil ich diesen Mann ich will nicht sagen vergötter, weil das wäre falsch, weil ich ein religiöser Mensch bin und meinen Gott habe. Aber ich sag mal, Janusz Korczak, das war ein Mensch, der so ein krasses Vorbild war, der so ein reines Herz, also allein von den Geschichten, die man halt so mitbekommt und von der Pädagogik. Er hat ganz viele Bücher über Kinder geschrieben und Kindergeschichten auch geschrieben, war Kinderarzt. Und das war wirklich ein Mensch, der eine absolut, also der hat die Nächstenliebe absolut ausgestrahlt. Und das ist was, wo ich sage, es gab viele sehr, sehr gute Menschen in der Geschichte, Menschen, die sich aufgeopfert haben für die Gesellschaft, um bestimmte Ziele und Werte zu erreichen. Und bei Janusz Korczak finde ich das so krass, weil er hat sich für die eingesetzt, die damals auch noch in der Gesellschaft immer noch am allerwenigsten wert waren, nämlich die Kinder. Aber das ist echt ein Mensch, wo ich sage, ich hoffe, ich werde mich irgendwann mal im Himmel mit ihm unterhalten können. Weil ja, für mich ist er ein absolutes Vorbild, definitiv. Er hat eben gesagt, Kinder werden nicht erst zu Menschen, Kinder sind bereits Menschen. Und ich denke, wenn man diesen Punkt wirklich verinnerlicht hat, dann ist die Arbeit mit Kindern, der Umgang mit Kindern, auch mit den eigenen Kindern, nochmal ein ganz anderer, wie wenn man sagt, ach, das sind Kinder, meine Güte, die machen halt, die haben Quatsch im Kopf und Ding. Und wenn sie im Bett sind, dann ist es endlich ruhig und so. Nee, da steckt viel, viel mehr drin in einem Kind. Ja.
Es gibt im Internet verschiedene Foren über ihn und so. Es gibt so ein Korczak-Forum, glaube ich, heißt es, als ich ein bisschen rumrecherchiert habe. Und dann gibt es, waren ja auch Teenager-Kinder dort in diesen Waisenheimen, jetzt nicht nur kleine Kinder. Und es ist extrem rührend zu sehen, wie die sich Liebesbriefe geschrieben haben, die Teenager dort. Also unter den widrigsten Umständen, die man sich nur vorstellen kann. Und da gibt es eine Szene, da wird ein Student, schreibt auf seine Interaktion mit diesem Mann. Und alle Kinder haben dort nachts geschlafen. Wenn man sich die Bilder anschaut, das ist so ein Riesensaal mit 100 Betten zusammengefercht. Also sieht sehr, sehr nicht einladend aus, muss ich sagen. Und da gab es halt Studenten, die Nachtwache gehalten hatten und aufgepasst haben, dass alles in Ordnung ist. Und er erzählt davon, wie manche Kinder nachts aufgewacht sind, geschrien haben, im Traum Albträume hatten. Und dann beschreibt er die Diskussion mit Korczak und Wahnsinn, wo er sagt, die Kinder haben sich mal aufgedeckt und der Student hat sie mal zugedeckt. Er hat gesagt, lass doch die Kinder, die regulieren ihre Körperwärme selber, weil denen zu warm ist. Er sagt, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, sagt er, wie kann ich die Fenster so öffnen, dass es die optimale Temperatur für die Kinder hat, dass sie gut schlafen können, dass es nicht zu kalt oder zu warm wird. Dann hat er ihm erzählt, wie er quasi diese Kippfenster so gemacht hat, dass es eine perfekten Luftzirkulation gibt. Also, wo ich sage, weißt du, so dieser Gedanke, also ich würde Fenster aufmachen oder zumachen, aber da sitzt jemand da, guckt sich diese Kinder an und sagt, ich möchte dafür sorgen, dass ihre Lufttemperatur optimal ist, damit sie gut schlafen können, weil sie genug Mist schon mit sich tragen. Da sollen sie wenigstens gut schlafen. Also es hat mich tief beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Also sagt viel über diese Menschen
heraus. Das ist so spannend und das finde ich, da komme ich jetzt selber erst drauf. Er hat wirklich Kinder studiert, ja, und Kinder werden dann irgendwann zu Erwachsenen, aber er hat ja sein Leben lang, er hat ja quasi seinen eigenen Familienwunsch auch hinten angestellt und hatte nie eine eigene Familie, weil er gesagt hat, hey, ich bin, glaube ich, für diese Arbeit hier auf dieser Erde. Und er hat Kinder wirklich studiert und ist dann auch zu dem Entschluss gekommen, du kannst eigentlich kein Buch über ein Kind schreiben, weil jedes Kind anders ist. Jedes Kind kommt mit einem anderen Charakter schon auf die Welt. Das ist auch so eine Erkenntnis, die gerade eigentlich höchst aktuell ist, die er damals schon hatte. Ja, also ein Kind wird natürlich auch von seiner Umwelt geformt, von seiner Erziehung, Sozialisation, die Erfahrungen, die es macht. Aber es kommt mit einem fertigen Charakter auf die Welt. Und Korczak hat einfach versucht, jedes Kind auch individuell zu verstehen. Und das finde ich so eine vorbildliche Sache, weil ich mir denke, nee, du willst nicht nur alle Kinder verstehen, sondern du willst jedes einzelne Kind verstehen. Und es ist total viel Arbeit. Da raucht dir, also ich mache das auch, da raucht dir der Kopf am Abend. Aber es lohnt sich, ja, weil man kriegt dann wirklich die Früchte dieser Arbeit, kriegt man dann im Alltag mit den Kindern definitiv wieder zurück. Ja.
Korczak war dann so konsequent und als die Kinder dann quasi deportiert wurden, hat er die Entscheidung getroffen, sie nicht alleine zu lassen, sondern ist mit ihnen gegangen und ist in Treblinka, glaube ich, oder? Dann ums Leben gekommen, was eine tragische Geschichte ist. Nun, dein exotisches Portfolio von Indienreisen über Tschernobyl-Reisen, über Erzieher, Pädagogenberuf, über Designberuf. bist du noch gläubig dazu? Das ist ja auch hochspannend. Und du bist, soweit ich weiß, nicht in einer der hipsten Kirchen dieser Welt unterwegs, ja, sondern in einer, wie soll ich sagen, einer familiären, schönen, süßen, kleinen Kirchengemeinde in Grafing. Da bist du auch wiederum exotisch, ja, weil es viele Leute gibt, die sagen würden, na, ich bin jung, ich brauche was anderes, ich brauche etwas Peppigeres, ein bisschen mehr digital und so weiter. Warum bist du nicht weg aus so einer?
Ich muss tatsächlich sagen, muss ich dir gleich ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ich bin im Moment in Wasserburg in der Gemeinde.
Ah, okay.
Aber trotzdem, wie du sagst, ist Grafing definitiv meine Heimatgemeinde. Und Grafing ist also die letzten Jahre eigentlich eine super süße Gemeinde gewesen, weil da war ich und meine Omis, meine alten Tanten. Ja. Aber tatsächlich, man denkt sich so, ach meine Güte, dann sitzt man da drin und wir haben ja immer ein Bibelgespräch auch am Vormittag und danach eine Predigt. Und man denkt sich, das ist langweilig, aber tatsächlich macht es mit dem Erfahrungsschatz, den diese Damen, und ich meine, gut, natürlich haben wir auch ein paar Herren gehabt, aber ich sag mal so, der harte Kern waren eben so 5, 6 Damen, sage ich mal. Da habe ich wirklich brutal viel gelernt und habe das brutal geschätzt auch, wo ich sage, das kann mir ein Gleichaltriger oder Jugendliche können mir das gar nicht so geben, ja, diesen Erfahrungsschatz, den die da mitbringen. Und dadurch, dass ich ja die Pfadfinderarbeit auch weitermache und auch noch wegen ein paar anderen Gründen, bin ich allerdings jetzt in Wasserburg, bin aber total gerne in Grafing in der Gemeinde gewesen. Ich suche nach wie vor ab und zu meine alten Damen dort und es ist einfach, wie du sagst, es ist ein familiäres Umfeld, das dort vorherrscht und das merkt jeder, der dort reinkommt, man wird begrüßt, man geht nicht unter, man wird gleich in die Mitte genommen, man wird zum Essen eingeladen. Also die haben sich manchmal drum gestritten, wer am Samstagnachmittag für mich kochen darf und so. Also das ist natürlich auch cool, ja. Man sagt, dann nimmt man das gerne. Und auch, und das ist auch was, wo das ist auch so eine Erkenntnis, auch ein älterer Mensch ist irgendwo innen drin noch ein Kind. Und das ist, wenn du das bei einem Menschen irgendwie herausfindest, dann ist eigentlich so der Umgang allgemein mit Menschen ein ganz anderer irgendwie. Ja.
Dein Gottesbild, ich vermute mal, dass es stark ausstrahlt auf die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst. Kannst du zurückverfolgen, wer dein Gottesbild so geprägt hat in deinem Leben?
Also es war viel tatsächlich mein Onkel, der mit uns die Pfadfinderarbeit eben auch gemacht hat, weil er selbst, sage ich mal, als wir dort als junge Pfadfinder angefangen haben, er selbst wieder quasi auf der Suche nach Gott war und das zusammen eigentlich mit uns gemacht hat. Und das war echt eine krasse Erfahrung, die mich definitiv geprägt hat. Ich bin so zwischenzeitlich, also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, ich habe meine wilden Jahre oder so gehabt, die habe ich tatsächlich, glaube ich, eher jetzt als damals. ich habe mit 15, 16 hatte ich schon mal so eine Krise auch, obwohl ich mich mit 15 habe auch taufen lassen, weil ich mir immer dachte, hey, du fällst wieder in die gleichen Löcher rein wie Ding und dann sündigst du wieder absichtlich und bla. Und das ist schon eine Erkenntnis, die musste erst noch wachsen, sage ich mal. Ja, aber ich denke so, wenn du nach meinem Gottesbild fragst, dann ist, glaube ich, das Allergrößte ist tatsächlich die Nächstenliebe, dass du wirklich für dich herausfindest, hey, Jesus ist für mich alleine gestorben. Und zwar nicht, weil ich so toll bin oder sonst irgendwas, sondern weil er mich liebt. Ja, und zwar so, wie ich bin. Egal, wie oft ich sündige, was ich falsch mache, in welche Richtung ich gehe, er liebt mich erstmal. Ja, und natürlich hätte er gerne, dass ich meinen Blick auf ihm habe, dass er mich begleitet und an der Hand nimmt, aber manchmal kommen Stationen im Leben da, entweder kriegt man es nicht hin oder was auch immer oder geht eben den falschen Weg, aber auch dieses Wissen, du darfst jederzeit zu jedem, an jedem Punkt im Leben, wo du bist, zurückkommen, das ist schon krass. Und das ist,
war das eine so Erkenntnis, die du schon immer hattest oder musste das erst bei dir der Groschen fallen, dass das so
ist? Also es ist tatsächlich, und ich habe jetzt auch noch irgendwie Abende, wo ich mir denke, hey, jetzt geht es mir irgendwie wieder nicht gut und Ding und mei, was ist denn los? Und irgendwie charakterlich bist du wieder zurückgefallen und es war wieder blöd, was du heute gemacht hast oder so. Aber also diese Zweifel kommen trotzdem immer noch auf, aber ich habe dieses Wissen und das hilft mir dann schon in diesen schwierigen Momenten, sage ich mal, die einfach einfach nicht ausbleiben, ja. Und ich denke, diese Hoffnung, die wir haben dürfen als Christen, das ist schon was mich sowohl im Beruf als auch in meinem exzessiven Reisen, das durch Corona natürlich auch sehr dezimiert und kleiner ausgefallen ist, das begleitet mich dort schon. Und ich denke, dass das vielen Menschen schon auch an mir auffällt, ja, dass ich wirklich versuche, jedem erstmal zu begegnen, ohne ihn in eine Schublade einordnen zu wollen. Jeden Menschen, dem du begegnest, der wird von Gott geliebt. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, wenn man hat, das ist schon hilfreich in vielen
Sachen. Menschen verbinden mit religiösen Menschen ja eigentlich sehr oft, interessanterweise, Menschen, die sich permanent einschränken, permanent Schuldgefühle haben, nicht die Lebensqualität vielleicht haben, die man haben könnte, wenn man nicht kirchlich sozialisiert wäre und so weiter. Ist dir das auch mal begegnet, dass Menschen ein falsches Bild haben von einem glaubenden Menschen?
Also begegnet mir tatsächlich sehr, sehr häufig, sage ich mal, weil ich doch auch viel Wert drauf lege, dass ich ein großes Netzwerk oder einen großen Freundeskreis auch außerhalb von meiner Kirche, von meiner Gemeinde habe. Und ich sehe es persönlich halt nicht als Einschränkung. Das ist halt so die Sache, weil ich denke mir, uns wurde ein Tag zur Ruhe geschenkt. Und das ist was, da sind viele tatsächlich auch ein bisschen neidisch drauf, dass ich das so durchziehen kann, dass ich sage, ich werde dort nicht in die Uni gehen, ich werde dort nicht lernen und ich werde dort auch nicht arbeiten. Weil es ist mein Tag, um runterzukommen, um Gott zu begegnen, um in Gottesdienst zu gehen, um meine Homies in der Kirche zu treffen und so. Und von dem her sehe ich das nicht als Einschränkung. Und meine Güte, ich bin jetzt grundsätzlich Vegetarier und wenn ich Bock aber auf ein Stück Fleisch habe, dann esse ich ein Stück Fleisch. Deswegen bin ich trotzdem noch Vegetarier. Ja. Also ich fühle mich nicht eingeschränkt. Ich weiß nicht, ich schränke mich vielleicht auch nicht so ein, wie manche Adventisten das machen. Aber ich bin glücklich und zufrieden mit meinem Leben und mach das, auf was ich Bock habe. Klar, natürlich in der Rücksicht, ja, mein Gegenüber nicht zu verletzen oder auch mein Körper grundsätzlich mal nichts Schlechtes zu tun. Aber da ist auch so die Frage, wo fängst du denn an? Ja, ein Schokoriegel ist natürlich nicht gut für deinen Körper, wissen wir. Ja. Wenn du Cola trinkst, ist auch nicht gut. Aber es schmeckt und ab und zu braucht die Seele das. Ja. Das
und vor allem muss man solche Themen nicht religiös beladen.
Ja. Genau, ja. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen den Regeln, den Regularien, die eine Kirche, eine Gemeinschaft irgendwie macht und dem, was in der Bibel steht. Ja.
Nun ist es so, dass Kirchen quer durch die Bank ja ein unheimliches Imageproblem momentan haben. Also nicht momentan, sondern seit mehreren hundert Jahren vielleicht schon. Ja. Das ist hochinteressant in Gesprächen mit Menschen, dass sie sagen, dass sie manchmal überrascht sind, wie Kirche tatsächlich auch sein kann. Wenn du dir ein paar Dinge wünschen würdest in Bezug auf Kirche, jetzt mal organisierte Kirche, ich meine, die Zahlen sind ja bekannt, irgendwie Hunderttausende von Menschen treten permanent aus, ein Skandal jagt den nächsten und so weiter. Also wir kennen ja alle diese negativen Schlagzeilen. Ja, viele selbst verschuldet natürlich, manche vielleicht nicht. Was würdest du dir wünschen für deine Kirche, aber generell für Kirchen in einer Gesellschaft? Wie müsste sie auftreten, damit sie dann quasi so relevant ist, dass es für Menschen wieder Sinn macht?
Ich denke mir immer, Kirche ist eine Institution erstmal oder eine Gemeinschaft ist eine Institution, die von Menschen geleitet wird. Menschen machen Fehler, das ist so. Und ich meine, wenn du den VW-Abgasskandal beobachtet hast, dort sind auch massive Fehler mit Absicht gemacht worden. Dort ist massiv betrogen worden, wo ich sage, trotzdem verkaufen die weiterhin Autos. Ja, und ich denke mir bei Kirchen, klar, dort ist Menschen Leid zugefügt worden in einem Maß, wie es absolut schrecklich ist. Trotzdem waren das einzelne Menschen, sage ich mal, ja, die natürlich eine gerechte Strafe irgendwie erhalten sollten. Aber an einzelnen Menschen oder an Vorfällen, selbst wenn sie in großer Zahl aufgetreten sind, eine ganze Organisation zu verteufeln, sage ich jetzt mal, finde ich jetzt persönlich nicht richtig. Ja. Ich kann jeden, der austritt, verstehen, aber gleichzeitig frage ich mich auch, hey, beachtest du auch die andere Seite, dass die Kirchen weltweit, egal ob das jetzt die katholische Kirche oder die evangelischen oder die freikirchlichen sind, siehst du auch, was sie Gutes tun in der Welt? Ja? Weil ich glaube, dass trotz all den schlimmen Sachen, die passiert sind in den vergangenen Jahren, wo das aufgedeckt wurde, aber auch in den vergangenen Jahrhunderten, hat Kirche, sage ich mal, weltweit auch sehr, sehr viel Gutes geleistet. Und ich finde, das sollte man bei einer möglichst, bei einer Beurteilung, sage ich mal, auf jeden Fall mit einbeziehen. Ja. Mhm. Und ich arbeite jetzt selbst bei der katholischen Kirche, also es ist ein katholischer Kindergarten, aber ich sage immer, hey, ich muss nicht das biedere Image von einem katholischen Kindergarten weiterpflegen. Wir sind ein super cooler, multikultureller Kindergarten, wo jeder willkommen ist, wo wir natürlich religiöse Aktivitäten und religiöse Bildung auch aktiv gestalten, aber nicht mit Ausgrenzung. Wir haben ganz viele muslimische Kinder, wir haben Kinder, die sind Hinduisten, wo ich sage, die nehme ich alle mit, ja, und gebe denen das mit, was sie brauchen. Und ich glaube, darum geht es. Und das ist vielleicht auch was, wo sich Kirche ein bisschen, sie muss sich wieder mehr dem Mensch zuwenden und nicht dem Geld oder Mitgliederzahlen oder anderen Äußerlichkeiten, sondern wirklich, hey, wir sind da, um Menschen zusammenzubringen, um Menschen zu unterstützen, um Menschen Halt zu geben, um Perspektive zu geben, um Hoffnung zu geben, um Unterstützung bei der Suche des Sinn des Lebens einfach auch zu sein. Und das ist was, das ist vielleicht so ein bisschen verloren gegangen durch viel Organisation und Bürokratie und so. Aber wirklich, ja, eine Kirche soll für Menschen da sein und nicht
für sich selbst, ja. Adrian, die letzte Frage. Wir haben ja schon angedeutet, dass du noch ein ziemlich junger Kerl bist, aber auch nicht ewig leben wirst. Was ist das? Hast du schon Pläne? Was ist das Nächste in deinem Leben? Oder bist du jetzt in einem Alter angekommen, wo du sagst, na, jetzt will ich ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Tempo rausnehmen, mich setteln? Oder gibt es schon Pläne in der Schublade?
Also ich halte mir alles so ein bisschen offen, sag ich mal. Weiß nicht, ob der Plan gut ist, aber nee, tatsächlich, also ich werde jetzt, habe mir vorgenommen, einige Jahre jetzt in dem Beruf weiterzuarbeiten. Das macht super viel Spaß. Meine Familienplanung ist so eine Sache, da könnten wir, glaube ich, nochmal
extra Podcast
drüber machen. Da bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen, sage ich mal, wenn ich mir so die gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen so ein bisschen angucke. Wobei ich das jetzt auch nicht ausschließen möchte. Alles andere. Ich freue mich wieder, dass es mit dem Reisen wieder einfacher geht. Hoffe, es bleibt so. Wenn wir nochmal Einschränkungen hinnehmen müssen, nehme ich die an und freue mich dann halt auf nächstes oder übernächstes Jahr. Und ich versuche das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Und was das Leben oder Gott mir schenkt, das habe ich nicht in der Hand, sage ich mal. Also zu einem gewissen Teil natürlich. Ja.
Natürlich. Lieber Adrian, vielen, vielen Dank für die Einblicke so ein bisschen in dein Leben, in deine Welt. Hochinteressant. Ganz ehrlich, an manchen Stellen, welch ein neidischer Mensch würde ich mich beneiden. Auf jeden Fall sehr erfrischend, dir zuzuhören und zu sehen, wie du durchs Leben gehst. Vielen, vielen Dank nochmal für deinen Podcast hier, aber auch für deinen Einsatz, für die Kinder, für die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Das ist wirklich bereichernd und inspirierend und ich hoffe, wir sehen uns früher oder später mal wieder. Pass auf dich auf und an alle Zuhörer. Nächstes Mal wieder mit Lara. Da freue ich mich schon darauf, dass wir dann wieder zu zweit sein können. Ansonsten könnt ihr all unsere Podcasts dort hören und runterladen, dort überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt Millionen Möglichkeiten, an sie ranzukommen. Verschickt sie weiter, abonniert den Kanal. Auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, auch über Feedback, wenn ihr das gehört habt. Passt auf euch auf. Gottes Segen allen. Adrian, vielen, vielen Dank.
Danke, Micky. Ciao.